SRF 1.
.30 Uhr, Sie hören die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Willkommen zur Sendung. Mehr als 16 Jahre nach dem Swissair-Grounding, ein Zürcher Gericht wäscht die Konzernverantwortlichen rein. Einmal mehr, darüber reden wir gleich. Knatsch um die Zukunft der landwirtschaftlichen Forschung, auch im Thurgau gärt es. Dann der Fall Puigdemont, der Gerichtsentscheid aus Deutschland bringt die spanische Justiz in die Bredouille.
Damit fällt tatsächlich jetzt die gesamte juristische Argumentation des spanischen Untersuchungsrichters in sich zusammen. Diese juristische Aufarbeitung des Unabhängigkeitsprozesses, der stützt sich nämlich sehr stark auf den Vorwurf der Rebellion.
Was heißt das nun? Besprechen wir mit dem Journalisten Hans-Günter Kellner in Madrid. Und im Tagesgespräch um 1 reden wir über den vergessenen Krieg in der Ukraine. OSZE-Beobachter Alexander Hug ist im Moment in der Schweiz und erklärt bei uns, warum die Waffen längst schweigen müssten und könnten. Rendezvous heute mit Brigitte Kramer. Guten Mittag. Swissair-Uhr, Swissair-Menükarte, Swissair-Trolley. Mehr als 16 Jahre nach dem Grounding der Schweizer Airline sind solche Erinnerungsstücke noch immer auf Internetverkaufsplattformen in Umlauf. Aber auch die Gerichte beschäftigt der Untergang der Schweizer Fluggesellschaft nach wie vor. Die Swissair-Gläubiger kämpfen um ihr Geld. Es geht um Nachlassforderungen von gut 3,5 Milliarden Franken. Heute hat sich das Zürcher Handelsgericht mit einer noch offenen Forderung gegenüber den ehemaligen Swissair-Verantwortlichen beschäftigt und sie abgewiesen. Zürich-Korrespondent Christoph Brunner berichtet.
Die Namen sind für immer mit dem Swissair-Grounding verbunden. Mario Corti, Philipp Ruckisser, Lukas Mühlemann oder Thomas Schmidheini. Insgesamt 14 ehemalige Konzernleitungsmitglieder und Verwaltungsräte der Essa Group, des Mutterkonzerns der Swissair. Ihre Namen stehen am Anfang der Verantwortlichkeitsklage, die Anwalt Niklaus Müller im Namen der ehemaligen Swissair und des Sachwalters eingereicht hat. Es geht darum, möglichst viel Geld für die vielen Gläubiger der Swissair herauszuholen, so Müller.
Im Interesse der Gläubiger sind die Aktiven zu versilbern, dass der Verlust der Gläubiger möglichst gering wird.
Die jetzige Forderung von über 200 Millionen Franken hat mit der Finanzierungsstruktur der Essa Group zu tun. Die verschiedenen Konzernbereiche zahlten ihr überschüssiges Geld jeweils in einen gemeinsamen Topf, einen sogenannten Cashpool, ein. Ein großer Teil dieses Geldes stammte aus dem Bereich Flugverkehr, also von der Swissair. Und mit den Swissair-Millionen wurde die teure Expansionsstrategie des Mutterkonzerns finanziert. Diese führte laut Kritikern im Oktober 2001 zum Zusammenbruch der Essa Group. Gemäß der Klage des Swissair-Liquidators hätten die Konzernverantwortlichen spätestens ab Januar 2001 aufhören müssen, das Geld der Swissair für andere Konzernbereiche zu brauchen. Denn dann sei klar gewesen, dass auch die Swissair selbst in finanziellen Schwierigkeiten steckte. Dass die Verantwortlichen der Essa Group trotzdem bis am Schluss damit weitermachten, sei pflichtwidrig gewesen und dafür müssten die 14 Beklagten nun haften. Nein, sagt das Zürcher Handelsgericht. 12 der Beklagten seien sowieso schon vor 2001 aus ihren Funktionen ausgeschieden. Lediglich Essa Group-Chef Mario Corti und Finanzchefin Jacqueline Faus waren nach dem Januar 2001 noch im Amt. Gemäß dem Gericht legt die Klage aber nicht genügend dar, was denn genau die Pflichten der beiden gewesen wären. Deshalb liege auch bei ihnen keine Pflichtverletzung vor, so das Gericht. Und selbst wenn Corti und Faus anders gehandelt hätten, das Geld wäre sofort zur Deckung des Swissair Flugbetriebs gebraucht worden und wäre also auch in diesem Fall heute nicht mehr vorhanden, um die Verluste der Gläubiger zu mindern. Die Verantwortlichen der Essa Group kommen also ungeschoren davon. Das sei eine Erleichterung, sagt Anwalt Andreas Gersbach, der den früheren Swissair-Chef Philipp Ruckisser vertritt.
Unser Klient, wie sicher auch die anderen Beklagten, haben das natürlich mit Befriedigung zur Kenntnis genommen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Da muss jetzt die Klägerseite nach einer eingehenden Analyse schauen, wie die weitermachen wollen.
Und das macht der Vertreter der Swissair-Gläubiger derzeit. Auf Anfrage von Radio SRF sagt er, er prüfe den Weiterzug ans Bundesgericht. Der Kampf um die Swissair-Milliarden ginge dann weiter.
Christoph Brunner in Zürich. Es ist nicht das erste Mal, dass Liquidator Wüthrich vor Gericht abgeblitzt ist mit Klagen gegen die Swissair-Verantwortlichen. Sind diese nun sozusagen rundum entlastet oder kommt da noch was?
Ja, es zeigt sich schon, dass Klagen, bei denen es darum geht, dass die ehemaligen Konzernverantwortlichen haftbar gemacht werden, dass diese Klagen eigentlich erfolglos sind. Wir erinnern uns, 2007 kam das Urteil im großen Swissair-Prozess. Es gab da 19 Angeklagte, es ging um ungetreue Geschäftsbesorgung und so weiter. Und alle Angeklagten wurden damals freigesprochen. Es konnte ihnen nicht nachgewiesen werden, dass sie konkret die Sorgfaltspflicht verletzt hatten. Und das hat sich dann eigentlich auch wiederholt bei ähnlichen Klagen in den letzten Jahren. Der aktuelle Fall, das ist die vorerst letzte noch hängige Klage. Das kann jetzt eben noch ans Bundesgericht weitergezogen werden. Es heißt dann aber nicht, dass dann die Sache erledigt wäre. Der Vertreter des Swissair Sachwalters schloss nicht aus, dass noch weitere solche Verantwortlichkeitsklagen kommen könnten. Er wolle nichts unversucht lassen, damit die Gläubiger doch noch zu ihrem Geld kämen.
Was hat der Liquidator denn insgesamt auf juristischem Weg erreicht für die Gläubiger?
Also die ganze Nachbearbeitung, die läuft ja jetzt schon viele Jahre und er konnte immer wieder mal eine Erfolgsmeldung den über 10.000 Gläubigern vermelden. Bereits voll ausgezahlt wurden die Gläubigerinnen und Gläubiger, die prioritär behandelt wurden. Das sind zuerst einmal die früheren Angestellten, auch die Pensionskassen und Sozialversicherungen. Die haben ihr Geld bekommen. Es hat aber noch viele weitere Gläubiger, Kleinobligationäre zum Beispiel oder die Banken, Geschäftspartner oder auch Lieferanten, deren Rechnungen nicht mehr bezahlt wurden vor dem Grounding. Für sie kämpft der Swissair Sachwalter weiter. Er hat auch zum Beispiel vor Gericht erfolgreich gegen verschiedene Finanzinstitute geklagt, darunter zum Beispiel die Zürcher Kantonalbank. Mit solchen Prozessen flossen schon mehr als eine halbe Milliarde Franken in die Kasse der Gläubigerinnen und Gläubiger. Das klingt jetzt nach viel, ist aber angesichts der Forderungen von mindestens 3,5 Milliarden Franken halt doch nicht mehr so viel. Am Ende, denkt der Sachwalter, wenn alle Mittel ausgeschöpft sind, dürften wohl nur gerade etwa 20% der Forderungen erfüllt sein. Es müssen also viele Leute schlussendlich auf ihr Geld verzichten.
Danke, Christoph Brunner, für diese Einschätzungen. Nun weitere Meldungen des Mittags mit Ursula Vogler.
In der südkoreanischen Hauptstadt Seoul hat ein Gericht die frühere Präsidentin Park Geun-hye zu 24 Jahren Haft verurteilt, sowie zu einer Buße von umgerechnet 16 Millionen Franken. Dies wegen Korruption, Machtmissbrauch und Nötigung. Park habe mehrere südkoreanische Unternehmen gezwungen, Geld an Stiftungen zu zahlen, die von einer engen Vertrauten kontrolliert worden seien, so das Gericht. Zu den betroffenen Firmen gehörte auch der Elektronikkonzern Samsung. Park wurde im März vor einem Jahr ihres Amtes enthoben und verhaftet. Das Urteil kann weitergezogen werden. In der süditalienischen Region Kalabrien hat die Polizei einen bedeutenden Mafiapaten gefasst. Giuseppe Belle, Clanchef der kalabresischen 'Ndrangheta, war seit 2 Jahren auf der Flucht. Er stand auf der Liste der gefährlichsten Verbrecher Italiens. An der Aktion in der Ortschaft Gondofuri waren 50 Polizisten beteiligt. Belle war nach Angaben der Staatsanwaltschaft innerhalb der Organisation für die Strategie zuständig. Eine Blutfehde zwischen seiner Mafia-Gruppierung und einem anderen Clan hatte vor 11 Jahren zum sogenannten Massaker von Duisburg geführt. Dabei wurden 6 Italiener getötet. In der Schweiz hat die Bevölkerung im letzten Jahr um rund 62.600 Personen zugenommen, auf insgesamt 8.482.200 Einwohnerinnen und Einwohner. Dies entspricht 2017 einer Zunahme von 0,7%, wie die provisorischen Zahlen des Bundesamtes für Statistik zeigen. Das Wachstum sei somit deutlich tiefer als in den 10 Jahren zuvor. Grund für diese Entwicklung seien einerseits die rückläufige Zuwanderung sowie mehr Todesfälle und weniger Geburten. In der Schweiz ist der Konsum von Fisch im letzten Jahr zurückgegangen, entgegen dem langjährigen Trend. Nach Angaben des Bundesamtes für Landwirtschaft wurden pro Kopf der Bevölkerung 8,6 Kilogramm Fisch konsumiert, 3,4% weniger als 2016. Am größten war der Rückgang bei den Forellen. Es folgte der Lachs und es wurden auch weniger Fischstäbchen gegessen. Die im Schweizer Detailhandel verkauften Fische stammten letztes Jahr zu über 96% aus dem Ausland. Der Kanton Bern will für 2. Wahlgänge eine 3%-Hürde einführen. Damit sollen chancenlose Außenseiter keine 2. Wahlgänge mehr erzwingen können, wie der Regierungsrat die Kantonsregierung mitteilte. Der Regierungsrat hat zuhanden des Parlaments eine Gesetzesänderung verabschiedet. Weiter dürfen sich künftig bei zweiten Wahlgängen keine neuen Kandidatinnen und Kandidaten mehr anmelden. Erlaubt bleibt der Ersatz von Kandidaten mit einem Wahlergebnis von über 3%. Eishockey. Kloten zieht Konsequenzen aus der verlorenen Playout-Serie gegen Ambrì. Der Eishockey-Club hat Trainer Kevin Schläpfer suspendiert. Bis Ende der Saison übernehme André Röteli den Trainerposten, teilte der Club mit. Der EHC Kloten muss nun gegen Rapperswil-Jona oder Olten um den Platz in der höchsten Liga spielen. Das Wetter. Heute Nachmittag und morgen ist es im Norden mit einigen Schleierwolken meist sonnig. Im Süden ist es morgen mit vielen Wolken noch zeitweise sonnig. Die Temperaturhöchstwerte steigen auf 17 bis 21 Grad.
Der Bundesrat will bei der landwirtschaftlichen Forschung rund 40 Millionen Franken einsparen und erwägt deshalb, die dezentralen Standorte von Agroscope in den Kanton Freiburg zu verlegen. Die Zukunft der übrigen 11 Niederlassungen in der Schweiz ist offen. Entsprechend groß ist die Entrüstung in den Kantonen. Zürich kündigte diese Woche Widerstand an gegen eine mögliche Schließung der Standorte Wädenswil und Reckenholz. Und auch im Kanton Thurgau ist der Aufschrei laut. Ostschweiz-Korrespondent Jonathan Fisch.
Besonders erzürnt sind die Thurgauer, weil erst vor 1,5 Jahren eine neue Vereinbarung zwischen Agroscope und dem Kanton unterzeichnet wurde. In diesem Papier, das Radio SRF vorliegt, halten die beiden Vertragsparteien die Zukunft des Standorts Tänikon bei Frauenfeld fest.
Innerhalb von Agroscope soll Tänikon eine führende Rolle einnehmen und durch exzellente Forschung, national wie international, eine große Ausstrahlung und Anerkennung erreichen.
Am Thurgauer Standort wird an der digitalen Zukunft der Landwirtschaft getüftelt, Smart Farming genannt. Roboter, Drohnen und GPS sollen den Alltag der Bauern vereinfachen. Dass nun, kaum ist die Tinte auf dem Vertrag trocken, bereits über einschneidende Änderungen diskutiert wird, das verärgert den Thurgauer Volkswirtschaftsdirektor Walter Schönholzer. Auch wenn die Vereinbarung angepasst werden kann, es stünden 100 Arbeitsplätze auf dem Spiel.
Es geht ums Prinzip, Treue und Glauben ist verletzt und es geht vor allem um die Arbeitsplätze. Und da müssen wir uns nicht mit Nebenschauplätzen aufhalten, sondern unmissverständlich und klar und deutlich fordern, die Forschungsanstalt in Tänikon ist ein wichtiger Bestandteil, ein Spezialforschungsstandort in der Ostschweiz, in der Deutschschweiz, im Thurgau. Und die gilt es zu erhalten, passt das.
Unterstützung erhält Schönholzer auch vom Kantonsparlament. Dort ist die Empörung von links bis rechts groß. Dass der Bundesrat eine Zentralisierung der landwirtschaftlichen Forschung anstrebt, das sei unhaltbar, sagt CVP-Kantonsrat Josef Gemperle.
Weil's abgegangen ist da beim Schneiderammann, das geht einfach nicht.
Der Sündenbock hat also einen Namen. Bundesrat Johann Schneider-Ammann, der die Restrukturierungspläne in einer dürren Medienmitteilung publik gemacht hatte. Gegenüber Radio SRF sagte der Bundesrat während seines kürzlichen Besuchs in der Ostschweiz, überrascht sei er nicht, dass sich die Kantone deswegen vor den Kopf gestoßen fühlten.
Ich habe Verständnis, dass die Regierungen ein bisschen in Rage sind. Ich habe auch die Regierungen, Thurgauer selbstverständlich inklusive, nach Bern eingeladen. Und von dort an wollen wir auch wieder miteinander reden, wer mit wem die Verträge einhält und wer sie nicht einhält.
Gleichzeitig betont der Bundesrat, dass der definitive Sparentscheid im Sommer gefällt werde. Bis dann will der Kanton Thurgau gemeinsam mit Zürich und den betroffenen Verbänden mit allen Mitteln gegen die Standortschließungen kämpfen.
Zürn Rendezvous mit diesen weiteren Themen. Staatliche Dauerpropaganda vor den Wahlen in Ungarn. Die Regierung Orbán dämonisiert die Gegner und schürt Angst in der Bevölkerung. Dann neue Frauen braucht das Land in Luzern.
Sobald wir Frauen zusammenstehen, findet ein Schaulaufen statt und alle finden unser Thema wichtig und gut und sind dabei. Und ich glaube, das ändert auch etwas in den Köpfen und da haben wir eine Chance, dass es auch eine Änderung gibt.
Politikerinnen schließen sich über die Parteien hinaus zusammen und mobilisieren gegen die Männerbastion in der Regierung. Und was Südafrikas bekanntester Karikaturist über Ex-Präsident Zuma denkt, sagt und zeichnet.
The one drawing that really stands out as the most important is the Rape of Justice drawing that I did of Zuma.
Seine wichtigste Zeichnung sei die Vergewaltigung der Justiz durch Jacob Zuma. Sinnbildliches im Hinblick auf den ersten Korruptionsprozess. Zuerst, der katalanische Separatistenführer Carles Puigdemont kann in Spanien nicht wegen Rebellion angeklagt werden. So viel ist nach dem Urteil des Oberlandsgerichts im deutschen Schleswig klar. Er kann allenfalls noch wegen Veruntreuung öffentlicher Gelder an Spanien ausgeliefert werden. Spanien könnte ihm also auch nur deshalb den Prozess machen. Die spanische Zeitung El Mundo kommentiert heute, der Richter in Deutschland wisse vielleicht nicht genau, was er da angerichtet habe. Ja, was hat er denn für die spanische Justiz angerichtet, habe ich den Journalisten Hans-Günter Kellner in Madrid gefragt.
Also ich würde den Vorwurf von El Mundo umdrehen. Ich würde sagen, der spanische Untersuchungsrichter sollte sich fragen, was er da angerichtet hat. Denn das deutsche Oberlandesgericht hat ja nur festgestellt, dass Puigdemont keine Gewalt angewendet hat, auch nicht damit gedroht hat und damit der Vorwurf der Rebellion eben nicht mehr haltbar ist. Und das hat ja nicht nur das Oberlandesgericht jetzt festgestellt, so richterlich, sondern das ist ja auch die Meinung vieler spanischer Rechtsexperten gewesen, dass der Vorwurf der Rebellion damit eben nicht mehr haltbar ist. Und damit fällt tatsächlich jetzt die gesamte juristische Argumentation des spanischen Untersuchungsrichters in sich zusammen. Diese juristische Aufarbeitung des Unabhängigkeitsprozesses, der stützt sich nämlich sehr stark auf den Vorwurf der Rebellion.
Also heißt das, es hat allenfalls auch einen Einfluss auf das Verfahren, das noch hängig ist in Spanien. Dort sind ja auch weitere katalanische Separatisten in Untersuchungshaft. Insgesamt soll 25 Personen der Prozess gemacht werden, 13 davon eben auch wegen Rebellion. Was bedeutet denn nun das deutsche Urteil für das weitere Verfahren gegen diese Leute?
Also formaljuristisch bedeutet das erstmal nichts für diese Leute. Aber es heißt natürlich in der Konsequenz bedeutet das, dass Puigdemont in Spanien dann nur wegen Veruntreuung angeklagt wird. Das heißt, der Regierungschef, der für diesen gesamten Unabhängigkeitsprozess und die Vorgänge im letzten halben Jahr der höchste Verantwortliche ist und gleichzeitig seine Minister und andere Leute, die eine untergeordnete Rolle spielen, gleichzeitig wegen Rebellion, also wegen einer viel schwereren Straftat angeklagt werden. Das ist natürlich eine Situation, die man sich eigentlich kaum vorstellen kann.
Eben, das bedeutet, dass Spanien Personen, die an der Abspaltung Kataloniens beteiligt gewesen sein sollen, ungleich behandeln müsste. Wie kommt denn die Justiz aus diesem Dilemma?
Die spanischen Justizkreise überlegen sich, es könnte auch der Vorwurf der Rebellion zurückgezogen werden und es bei Sedition belassen werden. Das ist ein Aufruhrparagraf, das ist ähnlich der Rebellion, bei dem die Gewalt aber keine Voraussetzung ist. Dies wäre auch bei Puigdemont noch möglich, auch noch während dieses Auslieferungsverfahrens. Aber gut, alle Winkelzüge, die man jetzt unternimmt, würden eher das Bild bestätigen, dass sich sowieso schon viele im Ausland von der spanischen Justiz machen, dass hier das Strafrecht überdehnt wird, um die Verantwortlichen für Verfassungsbrüche und so weiter auch nur irgendwie ins Gefängnis zu bekommen. Ich denke, das Verhalten der Unabhängigkeitsbefürworter und Puigdemont, das war tatsächlich sehr schwerwiegend. Sie haben einfach die gesamte Rechtsordnung Spaniens missachtet. Das muss man schon nochmal unterstreichen. Aber man muss eben auch sehen, dass das Strafrecht dass dieses Verhalten einfach nicht vorgesehen hat und darum ist es auch so schwer, es zu bestrafen. Und ich denke, je eher sich alle damit abfinden, umso besser.
Also juristisch eine äußerst verzwickte Lage, heißt das, es bliebe eigentlich primär der politische Weg.
Ja, der ist aber sehr, sehr schwierig, wird er sein. Es ist ja immer wieder die Forderung laut geworden nach einem Dialog. Man muss aber auch sehen, Dialog, Puigdemont hat das auch angeboten immer wieder und beklagt, dass die spanische Regierung taub sei. Man muss aber auch sagen, Dialog bedeutete für ihn immer nur, dass er ein Unabhängigkeitsreferendum haben möchte. Und man muss einfach sehen, das lässt die spanische Verfassung gegenwärtig eindeutig nicht zu. Das heißt, insofern, es müssten jetzt erst einmal, müsste zur Deeskalation beigetragen werden. Die spanische Regierung könnte das machen, aber auch Puigdemont selbst. Er hat für heute Nachmittag eine Pressekonferenz angekündigt. Wenn er jetzt nur wieder sagt, Rajoy müsse die Katalanen in die Freiheit entlassen, wie er das in der Vergangenheit gesagt hat, manchmal per Internet, per Twitter, dann würde das wieder eher zur Eskalation beitragen. Ein gutes Zeichen wäre zum Beispiel, wenn auch die Unabhängigkeitsbewegung anerkennen würde, dass sich auch eben die Politiker an die geltenden Gesetze halten müssen und dass eine Verfassung auch Spielregeln vorgibt, die man zwar verändern kann, aber die man nicht einfach aufheben kann.
Sagt Hans-Günter Kellner, er ist Journalist in Madrid. 11:11. Plakate überall, Volksaufmärsche und laute Reden. Wenn Ungarn am Sonntag wählt, dann schaut das Land auf eine beispiellose Kampagne zurück. Eine Kampagne, die von der Regierung orchestriert wurde, lange, teuer und wuchtig. In Ungarn hat eine Form von staatlicher Dauerpropaganda Einzug gehalten, wie man sie in Europa seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen hat. Wie sie tönt und was die Opposition ihr entgegensetzen kann, dem ist unser Korrespondent Urs Brudre nachgegangen.
Die Masse vor dem Parlament in Budapest schwenkt Schilder. Vorne sind sie rot-weiß-grün, die ungarische Trikolore. Hinten steht Groß Fidesz, der Name der Regierungspartei. Premier Viktor Orban heißt die Anwesenden willkommen auf dem Fest der ungarischen Freiheit. Es ist Nationalfeiertag, ein Tag für alle. Doch Orban teilt die Bevölkerung ein in Gute und Böse, etwa wenn er von den politischen Gegnern spricht.
Sie argumentieren nicht, sondern zensieren. Sie fechten nicht, sondern zwicken, treten, beißen und verstreuen den Samen des Hasses. Nach den Wahlen werden wir moralische, politische und juristische Vergeltung üben.
Der eigentliche Gegner aber sei ein mächtiges Imperium, ein internationales Netzwerk, an dessen Spitze George Soros stehe. Der Milliardär also, der NGOs unterstützt und eine offene, liberale Gesellschaft fördert. Dessen wahres Ziel sei ein anderes.
Dass den Einwanderern im Weg stehende Ungarn brechen und zuerst Tausende, dann Hunderttausende hier ansiedeln. Wenn wir es zulassen, werden sich in zwei Jahrzehnten Millionen Menschen von Afrika und dem Nahen Osten nach Europa auf den Weg machen. Man will uns unser Land wegnehmen.
Die EU steht auf der falschen Seite.
Brüssel schützt Europa nicht. Es will die Bevölkerung Europas verdünnen, sie austauschen. Brüssel wirft unsere Kultur, unsere Lebensform den internationalen Kräften vor die Füße.
Und, fügt Orban an, mit Blick auf die Wahlen,
all dies wollen uns internationale Mächte aufzwingen, mit Hilfe ihrer Handlanger hier in Ungarn.
Kein anderer EU-Regierungschef schlägt solche Töne an. Doch Orban bringt nur auf den Punkt, was seine Regierung und seine Partei seit vielen Monaten konsequent verbreiten. Sie hetzen auf Plakaten gegen George Soros und die EU. Die Regierung verschickte manipulative Fragebögen an alle Haushalte. Ja oder nein, sollen kriminelle Migranten milder bestraft werden, steht da zum Beispiel. Gegner sehen darin Wahlpropaganda mit Steuergeldern. Auf jeden Fall hat die Regierung mit ihrer massiven Kampagne Debatten über andere Probleme verdrängt. Über Bildung, Gesundheit oder Auswanderung wird kaum diskutiert. Für Oppositionspolitiker ist das ein Problem. Fidesz hat mit der Anti-Einwanderungskampagne so viel Hass gesät, dass manche Rentnerinnen nur noch in Gruppen einkaufen gehen. Sie haben Angst vor den Migranten, die sie nie gesehen haben, sagt Judith Völdi-Razne. Sie kandidiert in der Stadt Székesfehérvár für die linksliberale Demokratische Koalition. Die Regierungspartei habe einen Feind konstruiert, vor dem angeblich nur sie das Land schützen wolle. Es ist auch nicht normal, dass die Regionalzeitung bei uns fast ausschließlich über Einwanderung berichtet. Doch das Blatt gehört, wie fast alle regionalen Medien, einem Orban-Freund. Für Gegenkampagnen fehlt es den Oppositionsparteien an Geld. Was bleibt, ist der direkte Kontakt mit Wählern. Wir gehen zu den Leuten. Ich habe in den letzten Wochen an 3000 Türen geklingelt und den Leuten erklärt, dass sie Lügen lesen und warum sie im Spital 3 Monate auf einen Ultraschall warten müssen. Das interessiere die Leute, sagt Judith Völdi-Razne. Die Wähler sehen, dass die Regierung die Demokratie zerstört. Sie hat die Hasskampagne übertrieben. Propaganda überzeugt nicht, so die Hoffnung der Oppositionspolitikerin. Doch das dominierende Thema hat die Regierung mit ihrer Kampagne gesetzt. Und ob das allein nicht schon reicht für einen großen Sieg, wird sich am Sonntag zeigen.
Urs Brudre. Der Kanton Luzern ist seit 3 Jahren in Männerhand. Seit 3 Jahren sitzt keine einzige Frau in der Regierung. Das soll sich bei den Wahlen in einem Jahr ändern, finden Frauen aus allen politischen Lagern. Sie haben sich zusammengetan mit dem Ziel, die Männerbastion zu knacken. Allerdings noch spricht nicht viel dafür, dass dies gelingen wird. Zentralschweiz-Korrespondent Beat Vogt berichtet.
Als ersten großen Anlass organisierte die Gruppe Frauen Luzern kürzlich ein Podiumsgespräch, an dem nur Frauen mitdiskutierten. Alles profilierte Politikerinnen. Unter anderem kam auch Bundesrätin Doris Leuthard extra dafür nach Luzern. Man wolle Vorbilder bieten, sagt Katharina Meile, die von den Grünen bei Frauen Luzern mitarbeitet.
Es ist wichtig, dass man zeigt, Frauen leisten sehr viel in der Politik. Politik macht Spass
und dass man Frauen motivieren kann, sich auch für die Parlamente aufstellen zu lassen. Sie haben dort die Möglichkeit, viel zu bewirken und somit auch eine weitere Karriere anzustreben.
Zum Beispiel mit einem Wechsel in den Regierungsrat. Dorthin, wo im Kanton Luzern aktuell 5 Männer das Sagen haben. Gerade jetzt, ein Jahr vor den nächsten Wahlen, wäre der Zeitpunkt dazu, dass Frauen sich dafür in Stellung bringen. Allerdings, noch sieht es danach aus, dass nur einer der amtierenden Regierungsräte nicht mehr antreten wird, derjenige der FDP. Die Partei wäre also speziell gefordert. Das weiß auch Parteipräsident Markus Zenklusen. Noch sehe es aber nicht gut aus.
Ich habe jetzt verschiedene Gespräche geführt mit FDP-Frauen, die durchaus die Voraussetzungen erfüllen. Und ich stelle halt einfach fest, dass die Frauen nicht immer bereit sind, sich in eine Regierungskandidatur zu bewegen.
Tatsächlich haben einige Ortsparteien bereits Kandidaturen vorgeschlagen, aber bislang nur Männer. Die kantonale Nomination ist auf Juni angesetzt, es bleibt also noch etwas Zeit. FDP-Kantonsrätin Rosi Schmid, die bei Frauen Luzern dabei ist, hat die Hoffnung noch nicht verloren.
Wir geben nicht auf. 1 bis 2 Frauen auf ein 5-köpfiges Gremium wäre sicher wünschbar und wertvoll.
Zwischen Wunsch und Realität klafft bei der FDP allerdings eine große Lücke. Die Partei hat es nicht geschafft, Frauen aufzubauen, die sich nun für die Regierungsratswahl aufdrängen würden. Auch unter den FDP-Frauen im Kantonsrat habe sich noch niemand zu einer Kandidatur durchringen können, räumt Rosi Schmid ein und sucht nach Erklärungen.
Man braucht viel Zeit und muss oft auch in den eigenen Prioritäten zurückstecken. Und dann ist es eben halt schon die Frage, ich denke auch, die sich Frauen mehr stellen, bin ich geeignet dafür, für die Aufgaben. Ich denke, dass Frauen oft auch höhere Anforderungen an sich selber haben, um sich um etwas zu bewerben als Männer.
Die Gruppe Frauen Luzern setzt nicht zuletzt deshalb auch auf eine indirekte Wirkung. Darauf, dass Frauen, die sich bereits engagieren, zur Nachahmung animieren. Es sei besonders wichtig, die Frauenförderung über die Parteigrenzen hinweg zu thematisieren, findet die Grüne Katharina Meile. Das habe der erste Anlass von Frauen Luzern gezeigt. Über 150 Leute waren im Publikum, vor allem Frauen.
Sobald wir Frauen zusammenstehen und einen grossen Anlass organisieren, findet ein Schaulaufen statt und alle finden unser Thema wichtig und gut und sind dabei. Und ich glaube, das ändert auch etwas in den Köpfen in den verschiedenen Parteien. Und da haben wir eine Chance, dass es auch eine Änderung gibt.
Frauen Luzern sieht sich als längerfristiges Projekt. Auch wenn es bei den kommenden Regierungswahlen nicht klappen sollte, zumindest im Parlament sollen die Frauen zulegen. Beim aktuellen Frauenanteil von 1/4 gäbe es noch viel Potenzial nach oben.
Nach Südafrika. Seit knapp 2 Monaten ist Jacob Zuma nicht mehr Präsident des Landes, genießt damit auch keine Immunität mehr. Nun holt ihn die Vergangenheit juristisch ein. In über 700 Fällen wird ihm Korruption vorgeworfen. Ein auf heute angesetzter erster Prozess ist kurz nach Beginn auf Juni vertagt worden. Jacob Zuma muss sich im Zusammenhang mit einem Rüstungsgeschäft in den 90er Jahren wegen Korruption, Betrug und Geldwäscherei verantworten. Es geht dabei auch um Fragen wie: Wie weit konnte Zuma die Justiz zu seinen Gunsten beeinflussen? Einer, der solche Fragen mit scharfer Feder beantwortet, ist Jonathan Shapiro, alias Shapiro, der bekannteste Karikaturist Südafrikas. Afrika-Korrespondentin Anna Lemmenmeier hat ihn in Kapstadt getroffen.
Der Fall, weswegen Jacob Zuma vor Gericht muss, veranlasste Shapiro vor Jahren, die seiner Meinung nach wichtigste Karikatur zu zeichnen, die er überhaupt je zu Blatt brachte.
The one drawing that really stands out as the most important is the Rape of Justice drawing that I did of Zuma.
The Rape of Justice, die Vergewaltigung der Justiz durch Jacob Zuma. Die Karikatur zeigt, wie Jacob Zuma sich daran macht, Justitia zu vergewaltigen. Hintergrund war, dass es Zuma damals gelungen war, dass die Korruptionsklage gegen ihn fallen gelassen wurde und er zum Präsidenten Südafrikas aufstieg. Für den Karikaturisten Shapiro hingegen bedeutete der Vergewaltigungskartoon eine erneute Klage seitens Jacob Zumas. Wegen Rufschädigung forderte dieser 15 Millionen Rand, gut 1,2 Millionen Franken. Nach mehreren Jahren wurden die Rekordklagen fallen gelassen.
15 million rand also happens to be a world record for any cartoonist being sued in any currency anywhere in the world. So I've got a long history with this guy.
Shapiro hat eine lange Geschichte mit Jacob Zuma. Er schenkte dem ehemaligen Präsidenten praktisch einen neuen Kopf. Er stellte ihn stets mit einer Dusche auf dem Kopf dar, als Anlehnung an einen Kommentar Sumas, er habe sich mit einer Dusche vor HIV geschützt. Die Dusche wurde über die Jahre zum Symbol.
So that shower then becomes a symbol of Zuma and of the whole Zuma-Gupta.
Korruption, Vetternwirtschaft, State Capture, die Einflussnahme der Unternehmerfamilie Gupta im südafrikanischen Staat. Die Dusche symbolisiert all das.
In what is referred to here as state capture. So that shower then has a great degree of symbolism.
Schon während der Apartheid kommentierte Sapiro die Politik Südafrikas mit spitzer Feder. Seine Heimat biete auch fruchtbaren Boden für einen Karikaturisten, so der kleine energetische Mann. Denn die Unterdrückungsgeschichte in Südafrika sei einzigartig.
Apartheid and its legacy and the bitterness around it and the lack of apologizing on the part of people who should have apologized.
Das Apartheid-Erbe, die Verbitterung, die damit einhergeht, Leute, die sich entschuldigen sollten und es nicht taten, andere, die als Hoffnungsträger kamen und sich genauso schlimm benahmen wie das Apartheid-Regime. All das ist bestes Material für einen Karikaturisten.
Those things provide enormous things, an enormous amount of things to think about and to satirize and to draw about.
Und auch wenn seine Zeichnungen oft bitterböse sind, ist Sapiros Ziel nicht, die Regierung zu demontieren. Das unterscheide ihn wohl von Kollegen aus anderen Ländern.
An American cartoonist once said to me, every cartoon should be a political assassination. And I said, geez, no, I mean, I come from a movement.
Ein Kollege meinte einst, jeder Cartoon soll ein politischer Mord sein. Auf gar keinen Fall. Ich komme aus der Anti-Apartheid-Bewegung. Ich will, dass diese Bewegung vorankommt. Ich will nicht jeden zu Fall bringen mit meinen Karikaturen.
I'm not gonna tear them down in every cartoon.
Der 59-jährige Sapiro will zum Denken und darüber sprechen anregen und tut das seit fast 30 Jahren. Er ist stolz, dass Präsidenten wie Nelson Mandela ihn anriefen und für seine Arbeit lobten oder solche wie Jacob Zuma in Reden öffentlich vor ihm warnten. Und dass das Cartoonists' Rights Network International einst befand, dass nirgendwo auf der Welt Karikaturen einen solchen Einfluss hätten wie in Südafrika.
They haven't found another place where cartoons have had more of an impact, a democracy, than in South Africa, which is fantastic.
Fantastisch, dafür mitverantwortlich zu sein, Südafrikas Gesellschaft mit Zeichnungen zum Nachdenken zu bringen. Damit wird Sapiro noch lange beschäftigt sein. Und der jüngste Prozess gegen Jacob Zuma dürfte wohl erneut genug Satirematerial liefern.
Anna Lemmenmeier. Und gleich auf SRF 1 und 4. Aus den Schlagzeilen ist der Krieg in der Ukraine weitgehend verschwunden, aber er schwelt weiter. Wir reden darüber mit dem OSZE-Beobachter Alexander Hug, der gerade in der Schweiz ist. Er ist unser Gast im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen mit Ursula Vogler.
Das Zürcher Handelsgericht hat eine Klage gegen 14 ehemalige Verwaltungsräte und Chefs der SR Group und ihrer Tochtergesellschaft Swissair abgewiesen. Der Liquidator der Tochtergesellschaft Swissair klagte, er warf ihnen vor, im Zusammenhang mit der Swissair-Pleite ihre Pflichten verletzt zu haben, was zu einem Schaden von rund 280 Millionen Franken führte. In der südkoreanischen Hauptstadt Seoul hat ein Gericht die frühere Präsidentin Park Geun-hye zu 24 Jahren Haft verurteilt, sowie zu einer Buße von umgerechnet 16 Millionen Franken. Dies wegen Korruption, Machtmissbrauch und Nötigung. In der Schweiz hat die Bevölkerung im letzten Jahr um rund 62.600 Personen zugenommen, auf insgesamt 8.482.200 Einwohnerinnen und Einwohner. Das entspricht 2017 einer Zunahme von 0,7%, wie die provisorischen Zahlen des Bundesamtes für Statistik zeigen. Gründe für das kleinere Wachstum seien rückläufige Zuwanderung sowie mehr Todesfälle und weniger Geburten.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.